Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaften verständigten sich in Potsdam auf einen Tarifkompromiss. Er sieht eine stufenweise Anhebung der Löhne und Gehälter bis 2022 vor, sowie Einmalzahlungen. Insgesamt steigen die Einkommen nach Angaben der Tarifpartner um 4,5% in der niedrigsten Entgeltgruppe und um 3,2% in der höchsten. Extra Zuschläge gibt es für Pflege- und Klinikpersonal.
Die Unterschrift unter die Tarifvereinbarungen fiel den Verhandlungsführern offensichtlich leicht. Beide Seiten sprachen von einem respektablen Ergebnis nach langen, harten Verhandlungen. Der neue Tarifvertrag soll demnach für 28 Monate gelten. Vorgesehen ist eine Erhöhung von 1,4% vom 1. April 2021 an, mindestens aber 50 Euro. Und vom 1. April 2022 an noch einmal 1,8%. Zudem soll es einmalige Corona-Zulagen zwischen 300 und 600 Euro geben. Untere Gehaltsgruppen erhalten mehr, höhere Gehaltsgruppen weniger.
In dieser besonderen Zeit ist uns, glaube ich, gelungen, das herauszuholen, was jetzt realistischerweise herauszuholen war. Und insbesondere zugunsten von denjenigen Beschäftigten, die es besonders verdient und besonders notwendig haben, nämlich den Kolleginnen und Kollegen in kleineren und mittleren Einkommen.
Die höchste Steigerung gibt es für Pflegekräfte. Damit soll zum einen ihre Arbeit während der Pandemie gewürdigt werden. Zum anderen ist eine Gehaltserhöhung schon lange geplant in diesem Sektor. Neu ist auch, dass in der Altenpflege in Zukunft genauso viel verdient werden soll wie in städtischen Krankenhäusern. Mit allen Zulagen bekommen Pflegekräfte insgesamt 8,7% mehr, in der Intensivpflege sogar 10%. Besonders zufrieden ist die Arbeitnehmerseite auch, dass sie eine Arbeitszeitangleichung für Beschäftigte in Ost- und Westdeutschland erreichen konnte, allerdings erst ab 2023. Auch die Arbeitgeberseite ist zufrieden mit dem Abschluss, aber in Sorge wegen der Finanzierung.
Wir bewegen uns mit diesem Tarifvertrag aus der Sicht der öffentlichen Arbeitgeber an der Grenze des finanziell Verkraftbaren. Worauf wir ja sehr achten müssen, dass die Dinge, die wir unseren Beschäftigten zusagen, auch seriös und nachhaltig finanzieren können.
Sobald die Mitglieder von Verdi der Tarifeinigung zustimmen, kann der neue Tarifvertrag in Kraft treten.
In Deutschland bleiben die Corona-Infektionen auf hohem Niveau. Beim Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 11.176 neue Fälle erfasst. Das sind weniger als gestern, aber fast genau doppelt so viele wie vor einer Woche. Am Donnerstag hatte die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen erstmals seit Beginn der Pandemie die 10.000er-Schwelle überschritten. Die spanische Regierung hat wegen der Corona-Pandemie erneut einen landesweiten Gesundheitsnotstand erklärt. Er gilt zunächst für 2 Wochen und soll danach vom Parlament verlängert werden. Nach dem Willen von Regierungschef Sanchez bis Anfang Mai kommenden Jahres. Von heute an tritt damit in ganz Spanien bis auf die Kanarischen Inseln eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Spanien meldete zuletzt fast 20.000 neue Corona-Infektionen täglich.
Bevor der Ausnahmezustand verhängt wurde, demonstrierten in Madrid besorgte Bürger für ein starkes Gesundheitssystem gegen die Polarisierung. Denn obwohl die Infektionen bei mehr als 1 Million liegen, streiten sich konservative Regionen mit der linken Zentralregierung über Ausgangssperren. Wir fordern als einfache Bürger mehr Kommunikation miteinander und weniger parteipolitische Auseinandersetzung. Am Nachmittag dann verkündete Ministerpräsident Sanchez Drastisches. Er will bis nächsten Mai landesweit den Ausnahmezustand verhängen. Dazu gehört auch ein nächtliches Ausgehverbot von 23 bis 6 Uhr morgens. Die Situation, die wir gerade erleben, ist extrem. Es ist die schlimmste Gesundheitskrise, die unser Land seit langem erlebt. Die Regionen können die Maßnahmen noch verschärfen, ihre Grenzen schließen und die Bewegungsfreiheit weiter einschränken. Die jetzigen Maßnahmen gelten 2 Wochen. Für den 6-monatigen Notstand braucht Sanchez eine Mehrheit im Parlament. Schon kommen einige Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen. Anscheinend wurde im Sommer versäumt, mehr Personal einzustellen. Deshalb erscheinen die neuen Maßnahmen vielen als notwendig. Der Ausnahmezustand ist das richtige Mittel gegen die Pandemie, findet er. Die Bewegungsfreiheit der Menschen muss eingeschränkt werden. Allerdings wird die nächtliche Ausgangssperre viele Spanier besonders hart treffen. Die neuen Maßnahmen gelten bereits schon heute Abend.
Globale Strategien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stehen von heute an auch im Mittelpunkt des Weltgesundheitsgipfels. In seiner Eröffnungsrede der dreitägigen Konferenz von Wissenschaftlern, Politikern und Ärzten rief Bundespräsident Steinmeier die Staatengemeinschaft zur Kooperation auf, vor allem beim Thema Impfstoff. Die Pandemie müsse mit einem Geist der Zusammenarbeit überwunden werden. Rückzüge hinter nationale Grenzen brächten nicht die Lösung, so Steinmeier.
Corona hat den Weltgesundheitsgipfel kurzfristig ins Netz gedrängt. Alle Teilnehmer halten ihre Reden online. Und so ruft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier per Videobotschaft zu weltweiten Anstrengungen auf.
Covid-19 fordert uns alle. Das Virus kennt keine Grenzen. Die Nationalität seiner Opfer sind ihm gleichgültig. Es wird auch künftig jede Barriere überwinden, wenn wir ihm nicht gemeinsam entgegentreten.
Das zeigt sich auch an der Uniklinik Köln. 125 Menschen werden dort derzeit auf den Intensivstationen behandelt. 4 davon sind Covid-19-Patienten. Ihre Behandlung ist wegen der strengen Hygieneanforderungen besonders schwierig. Auch da es immer noch nur sehr wenige wirksame Medikamente gibt.
Wir haben mit Dexamethason ein Medikament, das die Überlebenswahrscheinlichkeit für die Patienten verbessert. Aber ansonsten haben wir eigentlich keine weiteren wirklichen Medikamente, die einen substanziellen Vorteil bieten.
Im Labor des Instituts für Virologie der Uni Köln forscht das Team um Florian Klein an monoklonalen Antikörpern. Vereinfacht gesagt kopieren die Forscher Mechanismen des Immunsystems, um die Vermehrung des Virus im Körper zu stoppen. Erste Ergebnisse machen Hoffnung.
Es gibt erste, auch schon klinische Daten, die eigentlich schon ganz gut zeigen, dass monoklonale Antikörper zum einen auch sicher verabreicht werden können und zum anderen auch wirklich dazu führen, dass die Symptomdauer abnimmt und auch schwere Verläufe dadurch verhindert werden können.
Ein wenig Hoffnung für den Kampf gegen eine Krankheit, die Medizin und Gesellschaft weltweit vor große Herausforderungen stellt.
An verschiedenen Orten Berlins haben hunderte Menschen gegen staatliche Corona-Auflagen protestiert. Dabei hielten sich viele nicht an die Masken- und Abstandspflicht. Die Polizei war mit etwa 600 Sicherheitskräften im Einsatz und versuchte, die behördlichen Anordnungen durchzusetzen. Demonstrationen und Kundgebungen wurden aufgelöst. Vereinzelt kam es zu Rangeleien. Eine weitere für den Abend geplante Großkundgebung sagten die Veranstalter kurzfristig ab.
Angesichts der steigenden Corona-Zahlen diskutiert die CDU über eine Verschiebung des für Anfang Dezember geplanten Parteitages. Bei dem Treffen soll der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden. Kandidat Friedrich Merz will es bei dem Termin belassen. Sein Konkurrent, NRW-Ministerpräsident Laschet, sprach sich dagegen in der Welt am Sonntag für einen Aufschub ins nächste Jahr aus. Morgen soll in der CDU-Spitze über das weitere Vorgehen entschieden werden. Corona und die politischen Strategien im Umgang mit der Pandemie sind heute auch Thema der Talkrunde bei Anne Will um 21.45 Uhr hier im Ersten.
Deutscher Umweltpreis verliehen. Die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung ging zu gleichen Teilen an den Klimaökonomen Edenhofer und zwei Unternehmer aus Hessen. Edenhofer ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er erhielt den Preis unter anderem für seinen Vorschlag einer CO2-Bepreisung. Das Geschwisterpaar Trappmann wurde für den besonders sparsamen Einsatz von Energie und Ressourcen in seiner Limburger Blechwarenfabrik ausgezeichnet. Der Ehrenpreis von 100.000 Euro ging an den Insektenforscher Sorg aus Krefeld.
In Chile wird heute über eine mögliche neue Verfassung abgestimmt. Die jetzige stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur von General Pinochet. Bei dem Referendum geht es auch darum, wer gegebenenfalls eine neue Verfassung entwerfen soll. Eine reine Bürgerversammlung oder eine gemischte mit Abgeordneten. Vor einem Jahr hatte es in Chile wochenlang Unruhen gegeben. Die Demonstranten forderten grundlegende soziale und wirtschaftliche Reformen.
Erst Desinfektionsmittel auf die Hände, dann mit Maske ins Wahllokal. Die Chilenen stimmen ab, ob ihr Land eine neue Verfassung erhalten soll. Laut Umfragen ist eine Mehrheit dafür. Ich habe mich für eine neue Verfassung ausgesprochen und dafür, dass das Volk diejenigen bestimmt, die diese Verfassung ausarbeiten werden. Denn ich will nicht, dass Berufspolitiker daran mitschreiben. Alejandro Muñoz ist seit dem vergangenen Jahr auf einem Auge blind, seit der Musiker Opfer von Polizeigewalt wurde, wie viele andere Demonstranten. Ihn traf damals ein Metallgeschoss der Sicherheitskräfte. Zuvor wurden die Proteste ausgelöst durch eine Erhöhung der U-Bahn-Preise. Anschließend gingen 1,5 Millionen Menschen auf die Straße, darunter Alejandro. Sie alle forderten mehr soziale Gerechtigkeit und ein Ende der neoliberalen Verfassung Chiles. Diese stammt aus dem Jahr 1980 und aus der Feder der Militärs um Diktator Augusto Pinochet. Sie ermöglicht zum Beispiel, dass Wasser kein öffentliches Gut ist, sondern Privatbesitz. Auch die Bereiche Gesundheit, Bildung und die Altersvorsorge wurden nach und nach weitgehend privatisiert. Vom anschließenden Wirtschaftsaufschwung fühlen sich viele Chilenen bis heute ausgeschlossen. Die Gegner einer neuen Verfassung hoffen auf eine Überraschung bei der Abstimmung. Viele von ihnen sind Anhänger der Militärdiktatur. Es ist eine neue linke Bewegung aufgetaucht, die unser Land destabilisieren will. Bei einem Ja für eine neue Verfassung wird im April darüber abgestimmt, welche Delegierten diese ausarbeiten sollen. Dafür ist anschließend ein Jahr Zeit.
In Belarus haben mehr als 100.000 Menschen gegen die Regierung protestiert. Es ist der 11. Sonntag mit Großdemonstrationen in Folge. Polizei und Militär gingen erneut mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. Dabei wurden auch Blendgranaten eingesetzt. Augenzeugen berichten von mehreren Verletzten. Die Opposition hatte Staatschef Lukaschenko ein Ultimatum zum Rücktritt gestellt, das heute ausläuft. Sie wirft ihm Wahlbetrug vor. Auch die EU erkennt das Wahlergebnis vom 9. August nicht an.
In der Fußball-Bundesliga hat sich am 5. Spieltag Werder Bremen gegen Hoffenheim einen Punkt erkämpft. Die Partie endete 1:1. Zuvor gewann der VfL Wolfsburg gegen Aufsteiger Bielefeld mit 2:1.
Es war ein am Ende mühsamer Sieg für die Mannschaft von Oliver Glasen. Und es war ein Sieg, der seinen Ursprung im Training hatte. Das 1:0 in der 19. Minute entsprang dieser einstudierten Freistoßvariante. Arnold auf Weghorst, der zur Überraschung der Bielefelder seinen zweiten Saisontreffer erzielte. Gleichzeitig erstes Heimtor für den VfL. Die Verwirrung der Gäste hielt an. Ortega und Meier nachlässig. Arnold eroberte den Ball, bekam ihn kurz darauf zurück und machte nur 82 Sekunden nach der Führung das 2:0 für die Wolfsburger. 2:0 auf der Pausenstand. In der zweiten Hälfte vergab Wolfsburg die Entscheidung und das wurde bestraft. Doan auf den eingewechselten Shiplock, Anschlusstreffer 80. Minute. Plötzlich war die Souveränität der Wolfsburger dahin. Kurz vor Schluss, Distanzschuss von Prietl und Klos fälschte den Ball unerreichbar für Castells ab. Der Pfosten verhinderte aber den späten Ausgleich. Und so feierte der VfL Wolfsburg den ersten Heimsieg der Saison.
Die Tabelle. Leipzig bleibt Spitzenreiter, dahinter München und Dortmund. Bremen rückt vor auf Rang 6. Wolfsburg ist jetzt 10. vor Union Berlin. In der Abstiegszone Köln, Schalke und Mainz.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Portugal vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Die Anfangsphase verläuft bei leichtem Regen und schlechter Haftung der Reifen sehr turbulent. Mercedes verliert dabei die Spitzenposition. Nach einem Drittel der Renndistanz fangen sich die Silberpfeile. Lewis Hamilton übernimmt die Führung und bestimmt den weiteren Verlauf. Sebastian Vettel kommt in der zweiten Hälfte besser zurecht, kämpft und fährt mit Platz 10 noch einen WM-Zähler ein. Lewis Hamilton gewinnt sein 92. Formel-1-Rennen. Damit ist der Brite nun nach Michael Schumacher neuer Rekordhalter in Grand Prix-Siegen und auch in der WM-Wertung seinem nächsten Titel ein deutliches Stück näher gekommen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. Oktober.
Eine umfangreiche Tiefdruckzone lenkt von Westen ein Regenband heran. Dahinter erreicht uns deutlich kühlere Luft. Heute Nacht regnet es vor allem in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis in den Norden mitunter kräftig. Im Osten und Südosten meist trocken und zum Teil klar. Dort scheint morgen nach Nebelauflösung noch öfter die Sonne, während das Regenband nach Osten und Südosten zieht. Dahinter lockern die Wolken wieder auf und machen der Sonne Platz. Heute Nacht im Osten und Südwesten um 10, im Bayerischen Wald nur 2 Grad. Morgen im Allgäu bei Dauerregen unter 10, an der Neiße immerhin bis 17 Grad. Am Dienstag im Südosten zunächst noch Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und einzelne Schauer. Am Mittwoch drohen an der Nordsee schwere Sturmböen, sonst erwartet uns in den folgenden Tagen weiterhin unbeständiges Wetter.
Um 22.45 Uhr begrüßt Ingo Zamperoni Sie zu diesen Tagesthemen. Anerkennung im Portemonnaie, was Pflegerinnen und Pfleger von der Tarifeinigung halten und Krieg im Kaukasus, unterwegs in der Grenzregion von Bergkarabach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.